Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Syndicate.com, Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com. Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Gegenwind. So heißt die Bürgerinitiative aus Groß-Ellershausen und Hettjershausen. Sie beschäftigen sich nicht nur mit dem Thema Windkraft, sondern mit vielen Themen, die sie für die Dörfer als relevant ansehen. Zum Beispiel der Bau von Stromtrassen oder PV-Flächen. In diesen Zeiten weht der Wind aber tatsächlich in Richtung Windkraft. Hintergrund ist, dass die Stadt Göttingen neue Flächen für Windenergie ausgewiesen hat. Die Bedenken zu diesem Beschluss bespricht Nico Marder mit Anita Schmidt-Jochheim und Katharina Schüle-Rentschuh von der Bürgerinitiative Gegenwind.
Guten Tag, Frau Schmidt-Jochheim und guten Tag, Frau Schüle-Rentschuh. Sie sind ja von der Bürgerinitiative Gegenwind aus Groß-Ellershausen und Hettjershausen. Konkret geht es ja erstmal um das Thema Windkraft in Göttingen und der Ortsteile. Ich bringe den Hörer gerade nochmal auf den Stand. Der Planungsbeschluss, der ist im Rat der Stadt in der Juni-Sitzung gefallen und es sind jetzt gewisse Flächen ausgewiesen. Geismar ist betroffen, Esebeck ist betroffen, nahe Hettjershausen und Groß-Ellershausen sind Flächen betroffen. Noch viele weitere, darüber können wir auch jetzt gleich im Detail noch reden, sind betroffen. Und was ist Ihre Kritik als Bürgerinitiative, Ihre Kernkritik an dem Vorhaben und der Art und Weise, wie es abgelaufen ist oder gerade abläuft noch?
Ja, vielen Dank, Herr Marder, für die Frage. Mein Name ist Schmidt-Jochheim. Der Teilflächennutzungsplan Windenergie wird ja schon seit mehreren Jahren bearbeitet. Zunächst hat der Bund, also Deutschland als Land, vorgegeben, dass Flächen in einem bestimmten Prozentsatz ausgewiesen werden müssen für Windenergie. Und jedes einzelne Bundesland wiederum hat das dann auf seine Art und Weise umgesetzt. Und das Land Niedersachsen hat allen Kommunen Flächenziele für die Windenergie vorgegeben. Die sind nicht gleich, das ist ganz wichtig zu wissen. Das Land Niedersachsen hat nämlich mit einer Windflächenpotenzialanalyse, Winipot abgekürzt, das ganze Land untersuchen lassen von zwei renommierten Gutachterbüros und hat dann aufgrund der vorliegenden Konfliktbereiche für die einzelnen Kommunen Flächenziele vorgegeben. Und für Göttingen, für das Stadtgebiet Göttingen, sind das zunächst 0,32% der Stadtfläche bis zum 31.12.2027 und bis zum 31.12.2032 müssen dann 0,44% erreicht werden. So, jetzt ist es aber so, dass die Stadt Göttingen in dem, wie Sie eben schon sagten, Planfeststellungsbeschluss bei der Ratssitzung am 12.06. gefasst wurde, aber insgesamt rund 1,6% der Stadtfläche für Windenergie ausgewiesen hat. Das ist also nahezu das Vierfache der Landesvorgabe. Und da fragt man sich natürlich schon, warum? Warum macht ihr das? Jeder, der in Göttingen lebt, weiß, wir liegen hier in einem Kessel, wir sind umgeben von einem Landschaftsschutzgebiet. Und das ist genau auch mit ein Grund für unsere Kritik an dem Vorhaben. Die Ausweisung betrifft nämlich Konfliktbereiche, die aus unserer Sicht nicht ausreichend berücksichtigt wurden.
Sie haben die Konfliktbereiche angesprochen. Haben Sie da so vielleicht so zwei, drei Beispiele von Orten oder Räumen rund um Göttingen, wo Sie sagen, das sind definitiv Konfliktbereiche und da haben wir zumindest aus unserer Sicht zu wenig Kommunikation, zu wenig Informationen erhalten und darüber hätte man nochmal detaillierter sprechen müssen?
Ja, definitiv gibt es ja im Stadtgebiet von Göttingen Wasserschutzgebiete, es gibt Landschaftsschutzgebiete, also komplett fast alles liegt im Landschaftsschutzgebiet außer der Besiedlung. Wir haben viele Ruhrgebiete, wir haben ganz viele Konflikte mit dem Artenschutz, insbesondere gerade mit den sogenannten windkraftsensiblen Arten, wie zum Beispiel Rotmilan und Uhu. Und wir haben natürlich auch das Problem, dass durch die ansteigenden Flächen außerhalb jetzt des Kesselbereiches der Innenstadt, die dann noch in der sogenannten überwiegend westlichen Windrichtung liegen, dass dadurch die Auswirkungen von Windkraftanlagen wie Schall, Schattenwurf, aber auch die optische Bedrängung, die visuelle Belastung massiver ist. Das hängt einfach mit diesen ansteigenden Hügeln zusammen. Und da obendrauf würden ja zum Teil, zumindest im Westen der Stadt, diese Windkraftanlagen gebaut werden. Aber diese Konfliktbereiche betreffen auch Geismar zum Beispiel, sie betreffen Deppolshausen, sie betreffen Esebeck und umzu. Also da ist aus unserer Sicht deswegen nicht nachvollziehbar, warum die Stadt nicht stärker auf die vom Land beauftragte und schon erwähnte Windpotenzialflächenanalyse zurückgegriffen hat. Denn dort wurden diese ganzen Belange des Arten- und Naturschutzes, wie auch übrigens der Netz- und der Leitungsausbau, der hier schon vorhanden ist, berücksichtigt. Hier in Göttingen verlaufen ja viele Infrastrukturmaßnahmen wie Gasleitungen, die ICE-Trasse, die Bahntrasse, Funktrassen. Es ist eine Vielzahl von Strukturen, die berücksichtigt werden müssen und die ja auch für eine Beeinträchtigung der Bürgerschaft sorgen.
Sie haben erwähnt einen Aspekt, den finde ich ganz interessant, und zwar, dass die Planung der Stadt und die des Landes in Niedersachsen in einigen Punkten relativ, Sie haben es, glaube ich, ausgedrückt, die sind nicht übereinstimmend oder relativ weit voneinander entfernt. Woran, an Beispielen gefragt, woran machen Sie das fest oder wo merkt man, dass die, ich sage, nicht deckungsgleich sind, sondern dass der eine so macht und der andere dann in eine andere Richtung geht?
Das kann man ganz gut nachlesen, wenn man diese Winnipot-Analyse, also abgekürzt Wind in Niedersachsen, Landpotenzialanalyse, liest. Da gibt es auch eine Kurzform, die nicht mehrere hundert Seiten ist, sondern durchaus für jeden lesbar ist, wo die wichtigsten Details zusammengefasst sind. Und wenn man dann wiederum sich die Unterlagen der Stadt, die ja nachlesbar sind, indem man einfach auf die Homepage der Stadt geht und dort die Sitzungsunterlagen sich anguckt. Wenn man das vergleicht, dann merkt man eben, dass auf Landesebene bestimmte Konfliktbereiche, wie zum Beispiel eben der Artenschutz, anders bewertet werden und mehr berücksichtigt werden, als es hier bei der Stadt Göttingen der Fall ist.
Versuchen wir das mal konkret auf die Flächen zu heben, oder ich würde es mal sagen, versuche ich das mal in der Frage konkret auf die Flächen zu heben. Bei welchen der Flächen um Göttingen herum, würden Sie sagen, trifft das am meisten zu? Welche sehen Sie am kritischsten aus dieser Perspektive heraus?
Also da muss ich jetzt sagen, aber auch deswegen, weil wir uns um diese Flächen besonders intensiv gekümmert haben, das sind die Flächen im Westen. Also die, wenn man das jetzt auch dem Plan verfolgt, sind es die Flächen 8 und 9 und noch 10. Das sind eben auch die Flächen, wo der Artenschutz eine besondere Rolle spielt, weil die, wie das auch im Landkreis üblich ist, als sogenanntes Schwerpunktgebiet zum Beispiel für Groß- und Greifvögel eigentlich gilt. Und bei diesen Gebieten ist es nach den jetzigen Planungskriterien eigentlich so, dass da vermehrte Untersuchungen erfolgen müssen auf Planungsebene. Und das ist eben nach unserer Sicht nicht erfolgt.
Ich kann jetzt rein theoretisch und auch rein praktisch nicht alle Gespräche und so nachvollziehen. Ich lasse das mal so stehen, weil ich es nicht prüfen kann. Kommen wir jetzt gerne zu der Einschätzung der rechtlichen Situation aus Ihrer Sicht. Da, Frau Schüle-Rentschuh, wollte ich ja mit Ihnen drüber sprechen. Welche rechtlichen Bedingungen und Probleme sehen Sie denn bei dem Teilplan Windenergie, so wie er in Göttingen momentan umgesetzt ist?
Ja, zunächst vielen Dank an Sie, Herr Mader, dass Sie uns eingeladen haben und uns die Gelegenheit geben, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Zu Ihrer Frage der rechtlichen Situation ist es so, dass in den letzten Jahren auf Bundes- und Landesebene zahlreiche Gesetze neu geschaffen oder auch geändert wurden, die den Ausbau der Windenergie deutlich vorantreiben sollen. Meine Vorrednerin hat es ja auch schon erwähnt, auch die Flächenvorgaben, die vom Bund auf Landes- bis auf kommunale Ebene runtergebrochen wurden, resultieren aus diesen Gesetzen. Und damit einher ging gleichzeitig eine Anpassung, eine deutliche Anpassung im Bereich des Natur- und Artenschutzes. Beispielsweise wurden Prüf- und Abstandsvorgaben, die vorher tatsächlich numerisch benannt wurden, insbesondere für bestimmte windkraftsensible Vogelarten, wie zum Beispiel den Rotmilan, im Einzelfall reduziert oder flexibilisiert. Das heißt, aus festen Abstandsregeln wurden Prüfbereiche, und das impliziert ja schon der Begriff, das heißt, es wurde aufgeweicht. Die sogenannten Beschleunigungsgebiete, die man jetzt gesetzlich vorgegeben hat, um Vorhaben, wie das Wort ja schon der Begriff impliziert, zu beschleunigen, bedeuten, dass wohl auf Planungsebene, auf Ausweisungs-, auf kommunaler Ebene intensiver und tiefer in die Flächen reingegangen werden muss, aber nach hinten raus für die Vorhabenträger das ganze Prozedere schneller wird. Das heißt, die Umsetzung beschleunigt wird. Bisher war es so, man hatte eine Windpotenzialfläche, eine Vorrangfläche und jede einzelne Anlage musste sehr tiefgreifend beantragt und genehmigt werden. Es mussten Umweltverträglichkeitsprüfungen und vielerlei mehr für jede einzelne Anlage gemacht werden. Jetzt ist man dazu übergegangen, dass man mittlerweile Gebiete ausweist, in denen all diese Prüfungen im Vorfeld weitestgehend schon erledigt wurden, sodass mehr oder weniger Planungsrecht, so kann man es wohl ausdrücken, geschaffen wurde. Wichtig ist aber, dass eben in diesen Verfahren, in diesen kommunalen Planungsverfahren der Aufstellung von Teilflächennutzungsplänen für Windenergie naturschutzfachliche Prüfungen grundsätzlich stattfinden und nicht auf das spätere Genehmigungsverfahren verschoben werden. Und genau da liegt unser Kritikpunkt, dass wir Zweifel darin sehen, ob diese Anforderungen im aktuellen Teilflächennutzungsplan Windenergie ausreichend erfüllt wurden. Wir halten die aktuelle Ausgestaltung für rechtlich zumindest angreifbar und momentan bleibt es abzuwarten, wie die zuständigen Genehmigungen und Aufsichtsbehörden das Ganze beurteilen. Denn nachdem der Feststellungsbeschluss im Junirat, das hatten Sie ja schon erwähnt, gefasst wurde, geht das Ganze jetzt an die übergeordnete Genehmigungsbehörde, wird dort nochmal geprüft und dann letztendlich erst freigegeben, genehmigt und somit erlangt dieser Plan auch Gesetzeswirkung. Wir warten ab, wir warten interessiert ab, wie die Genehmigungsbehörde das sieht. In unserer Wahrnehmung ist diese erforderliche, tiefgreifendere Prüfung, um eben die Konfliktpotenziale schon auf kommunaler Planungsebene solide abzuarbeiten, nicht erfolgt, nicht in der Form erfolgt, wie es nach unserer zwar laienhaften, aber doch mittlerweile recht soliden, auch gesetzlichen Einschätzung hätte passieren müssen. Somit ist für uns der Plan nicht wasserfest, und zwar nicht nur für uns, sondern man hat ja während der letzten Ratssitzung auch gehört, dass aus den Reihen der CDU Zweifel geäußert wurden, was zur Enthaltung am Ende geführt hat. Von Seiten der FDP deutliche Zweifel formuliert wurden, was zur Ablehnung des Planes geführt hat. Selbst die SPD, die ja eigentlich immer fest im Boot saß, hatte nochmal für eine Extrarunde Richtung Beratungsbedarf plädiert, was am Ende ja nicht durchgegangen ist. Also diese Zweifel scheinen ja nicht nur auf unserer Seite zu sein, sondern mittlerweile auch in den Reihen der Kommunalpolitik angekommen.
Ich komme gleich noch auf den Aspekt zu sprechen, an welchen Punkten Sie das detailliert festmachen, dass die rechtliche Situation noch nicht, ich sage es mal so, eventuell noch nicht zu 100% für alle Seiten, die irgendwie dran beteiligt sind, Interessensgruppen, die da mitwirken, zufriedenstellend ist. Also ich habe den Plan aus meiner Perspektive, ich habe mir den ja auch angeguckt und auch die Änderung, ich habe das so verstanden hinsichtlich der Flächenplanung, vielleicht würden Sie da ja mitgehen, dass es vorher so eine Art, ich will es mal, Ortsbezogenheit gab in der Planung und dass man gesagt hat, bevor hier was gebaut wird, machen wir das eher mal so, dass man sagt, der ganze Ort muss jetzt für jede einzelne Windkraftanlage, die irgendwo hochgezogen wird, muss der sein Go geben. So wie ich das jetzt verstanden habe und auch die Planungsunterlagen und mir das alles mich eingelesen habe, sehe ich da jetzt momentan so, nicht nur hier in Niedersachsen, sondern überall in Deutschland, wo ich mich da kundig gemacht, beispielsweise auch in Hessen, dass das ganze Ding in so einer Art und Weise, ich nenne es mal investorenorientiert ist, dadurch, dass man Bereichsflächen gleich klar macht und sagt, da könnt ihr jetzt 5 hinbauen und hier habt ihr Planungssicherheit und dass man sozusagen die Attraktivität überhaupt erhöhen möchte, überhaupt in die Planung einzusteigen, indem man einfach die Möglichkeit der Energieerzeugung oder auch des Umsatzes mit dieser dann erhöht. Vielleicht sind wir in diesem Punkt einer Meinung oder Sie sehen den auch so. Vor allen Dingen würde mich jetzt aber nochmal interessieren, die rechtlichen Punkte. Haben Sie da noch 2, 3 gut griffige Beispiele für den Hörer, die Hörerin, wo Sie sagen, in dem Bereich, da müssen wir einfach nochmal drüber reden, um rechtlich was klarzuziehen, um Fragen auch gegebenenfalls auszuräumen?
Ja, Herr Mader, auf den letzten Teil Ihrer Frage zuerst. Vorausgeschickt, dass wir keine Juristinnen sind und vorausgeschickt, dass wir auch das Ganze noch nicht juristisch haben detailliert prüfen lassen, möchte ich einen für uns sehr markanten Punkt herausgreifen und das ist der Artenschutz. Es ist bekannt, dass der Rotmilan tatsächlich eine schlaggefährdete Art ist. Das heißt, aufgrund seiner Besonderheit des Fluges ist er bedroht, in die Windkraftanlagen reinzufliegen und geschreddert zu werden. Es ist aber auch bekannt, dass der Rotmilan sein überwiegendes Vorkommen in Europa, insbesondere in Mitteleuropa, insbesondere in Deutschland, insbesondere in Südniedersachsen hat. Es gibt Gemeinden, die mittlerweile tatsächlich auch länderbedeutende Vorkommen, wie zum Beispiel den Nordharz, Halberstadt im Nordharz hat das so gemacht, ausgewiesen haben und somit nochmal einen ganz anderen Schutz für diesen Vogel untermauert haben. Wir haben das Gutachten, was von der Stadt beauftragt wurde, des Büros Korax, uns dazu angeschaut und gesehen, dass dort Hinweise gab von tiefgreifenderen Prüfungen, Nachprüfungen. Einerseits Nachkartierungen. Man weiß, dass der Rotmilan zwar reviergebunden ist, das heißt dort, wo er irgendwann mal aus dem Nest schlüpft, wird er im Umkreis von wenigen Kilometern immer wieder zurückkehren, aber er ist nicht nesttreu. Das heißt, in einem Jahr brütet er dort und im anderen Jahr kann es genauso sein, dass er das Nest eines Mäusebussards annektiert, besiedelt, wie immer man das nennen möchte. Da ist verschiedene Verdachtsfälle, Brutverdachtsfälle für den Rotmilan auf unseren Flächen gab, hat Korax dringend empfohlen, auch nachzukartieren, beziehungsweise auch eine sogenannte Habitatanalyse vorzunehmen. Das heißt, man schaut sich nicht nur einzelne Solitärnester an, sondern man schaut sich die ganze Population an. Also schaut einmal, wie viel hat man in der Fläche, wie verhalten sich diese Vögel, wie ist ihr Paarungsverhalten, wie ist ihre Nahrungssuche und wie ist ihr Flugverhalten, wenn die Jungvögel schlüpfen, wie verhalten die sich, wenn die aus dem Nest gehen und ist es sinnvoll, auch mal über die Stadtgrenze hinauszublicken. Also wir liegen ja an der südlichen Stadtgrenze. Der Landkreis hat eine ähnliche Kartierung. Man sieht dort alles voller Punkte, voller Milan-Meldungen, Brutverdachte und Brutnachweise. Und da wäre es nach unserem Rechtsverständnis, wie wir Artenschutz verstehen, aber wie wir uns auch wünschen, wie Artenschutz in der Stadt verstanden werden soll, wünschenswert, dort noch mal tiefer reinzugehen, zumal wir ja die Zeit hätten. Wir haben jetzt den Plan beschlossen, weil es immer hieß, die Stadt möchte bis Ende 26 mit der Planung fertig werden. Wir haben aber qua Gesetz Zeit bis 27. Und wir sind der festen Meinung, dass wir uns diese Zeit hätten geben sollen, um dem Artenschutz eine Chance zu geben, um in der zweiten Runde nochmal nachzukartieren, so wie es, wie gesagt, im von der Stadt beauftragten Korax-Gutachten auch ganz eindeutig gefordert wird.
Eine Anmerkung hatte ich noch zu Ihnen. Sie haben 2027 gesagt, ich habe mir das auch angeguckt. Gemeint ist natürlich nicht der 1.1.2027.
Der 31.12.
Ja, genau. Der 31.12.2027 ist als Enddatum der Planung gemacht, weil der Eindruck könnte nämlich entstehen, weil 31.12.2026 wäre ja Ende 2026 und wir haben eben, also wir nicht, die Stadt Göttingen, alle Träger, die das machen müssen, Landkreise, Kommunen haben, sofern nicht anders kommuniziert wird, bis zum 31.12.2027 Zeit. Also Stand jetzt wäre noch Pi mal Daumen 1,5 Jahre Zeit. Stadt Göttingen will ich auch nicht kommentieren, hat einfach für sich gesagt, wir machen das jetzt und ziehen da jetzt einen Schlussstrich. Aber da sind wir auch quasi schon beim richtigen Gesprächspartner, nämlich der Stadt und wahrscheinlich auch der Stadtverwaltung und temporär wahrscheinlich auch dann. Für Sie ist ja der Ortsrat wahrscheinlich in Ellershausen, Hettershausen auch noch, werden Sie wahrscheinlich auch kommunikativ mit denen in Verbindung stehen. Mal so ganz allgemein gefragt, wie ist denn so der Dialog mit den Verantwortlichen? Wir nehmen jetzt den Rat mal nicht raus, sondern sagen einfach nur mal mit der Stadt, die das Ganze ja auf kommunaler Ebene durchführen muss und ausarbeiten muss. Wie war der aus Ihrer Sicht?
Herr Mader, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also der Grund für die Gründung der Bürgerinitiative war ja die Planung der Stadt Göttingen bereits im Jahr 2011 und 12 mit einem damaligen auch Windenergieplan. Und das war damals der Grund, zusammen mit der alle Einwohner unserer Ortsteile völlig überraschend getroffenen Ankündigung einer Veranstaltung zu der Höchstspannungsstromtrasse Wahle-Meckler, die aus heiterem Himmel kam. Und damals fand vom Land Niedersachsen eine Infoveranstaltung im Freizeit-Inn statt. kann mich noch gut daran erinnern, weil dieser riesengroße Saal aus allen Nähten geplatzt ist. Und damals der von der FDP, der Herr Birkner, der hatte die undankbare Aufgabe, uns alle zu informieren. Und ich glaube, der war heilfroh, als dieser Tag vorüber war. Also ich glaube, der hat sich sehr viel damals anhören müssen. Wir waren da alle dabei. Und die Empörung war groß, dass einfach ohne Vorinformation, auch natürlich nicht im Göttinger Tageblatt, irgendwas angekündigt war. Und wir quasi mit, ich will nicht sagen, vollendeten Tatsachen konfrontiert wurden, aber so wurde es von den meisten empfunden. Dann im Dezember 2012 haben wir tatsächlich unseren Verein gegründet und da standen eben die Planungen für diese Wale-Meckler-Trasse und die Ausweisung von Flächen für Windkraft im Vordergrund. Zu der Zeit war Herr Meier, Wolfgang Meier war Oberbürgermeister, bis zum Jahr 2014 war er Oberbürgermeister und Herr Dienberg war damals Stadtbaurat. So, und in diesen vergangenen 14 Jahren seitdem haben wir an zahllosen Ausschüssen, Sitzungen, Infoveranstaltungen der Stadt teilgenommen. Wir waren natürlich auch in den Ortsratssitzungen, wir haben im Ortsrat Kontakt gehabt, wobei man da einschränkend dazu sagen muss, vielleicht wissen das die meisten gar nicht, Ortsräte werden von der Stadt nur gehört. Sie haben keinerlei Mitspracherecht. Ortsräte können Anträge stellen, aber ob die bearbeitet werden, selbst ob sie beantwortet werden, ist nicht gesichert. Also das einfach nur, um da nicht den Eindruck zu erwecken, dass da ein Ortsrat sagen kann, wir wollen das nicht oder Gemeinden sagen können, wollen das nicht. Dem ist leider nicht so. Wir haben also in diesen Jahren insgesamt 3 Oberbürgermeister, nämlich also Herrn Meier, dann hatten wir Herrn Köhler und jetzt haben wir Frau Breustedt erlebt. Wir haben auch 3 verschiedene Stadträte in unterschiedlichen Zusammensetzungen erlebt. Wir haben unterschiedlichste Ausschüsse mit unterschiedlichen Mitgliedern erlebt. Wir haben unterschiedliche Mitglieder der Verwaltung erlebt. Wir haben 3 Stadtbauräte erlebt, nämlich damals Herrn Dienberg, der war bis 2020 Stadtbaurat. Dann kam Frau Baumgartner mit einem kurzen Intermezzo bis 2022 und seitdem ist Herr Luk hier Stadtbaurat. Und in diese ganze Zeit fiel ja dann 2021 die Corona-Pandemie, wo dann auch die letzte Kommunalwahl stattgefunden hat. Und damit wurden die Kontaktmöglichkeiten, aber auch der Austausch deutlich komplizierter und erschwert. Und auch der Interessensfokus der gesamten Gesellschaft, auch hier in Göttingen, lag auf anderen Themengebieten. Und dann kam ab 2022 der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine dazu. Auch da war der Fokus wieder auf andere Themen gerichtet. Und dann kamen die ganzen politischen Auseinandersetzungen auf Bundesebene hinzu. Und der Stadtrat, der dann 2021 gewählt wurde, der war zu 50% mit neuen Mitgliedern besetzt. Teils auch sehr jungen Mitgliedern, die in der Stadtfläche noch nicht so bekannt waren. Wir als Bürgerinitiative waren mehr als ausgelastet durch die Wahrnehmung dieser verschiedensten Termine auf städtischer und auf Ortsratsebene zu den verschiedensten Projekten. Also das ist ja nicht nur die Windkraft, die jetzt im Fokus hier bei uns im Interview steht, sondern das sind ja auch die Stromtrassen. Das kam ja außer Wale-Meckler dann noch Südlink hinzu. Zwischendurch wurde jetzt ja dann noch überlegt, noch weitere Gleichstromtrassen durchs Stadtgebiet zu ziehen. Das ist jetzt Schnee von gestern, sage ich mal. Dann gibt's die ganzen Ausweisungen von PV-Flächen. Damit verbunden ist ja jeweils Recherchearbeit, Ausarbeitung von Newslettern, Infoveranstaltungen, Flyern, Einwandschreiben. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Einwandschreiben wir in den letzten 2 bis 3 Jahren geschrieben haben. Und die sind ja nicht eben mal so aus der Hand geschüttelt. Und es sind ja nicht nur unsere Einwandschreiben, sondern wir bitten ja dann auch die Mitbürgerinnen und Mitbürger, Einwandschreiben zu verfassen. Und Sie glauben gar nicht, was das für ein Angehen ist für jemanden, der nicht gewohnt ist, solche Dinge und das dann noch online an die Stadt zu schicken. Das ist alles nicht einfach. Und ich ziehe wirklich den Hut vor all den Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die das getan haben. Das ist nämlich keine einfache Arbeit. Wir alle leisten diesen Einsatz ehrenamtlich, neben unserer Arbeit und unseren sonstigen Aufgaben. Die Akzeptanz und die Bereitschaft bei Verwaltung und Lokalpolitik, uns und unsere Anliegen und die unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger anzuhören und aufzunehmen, die haben wir sehr unterschiedlich erlebt und wahrgenommen. In der Anfangszeit empfanden wir die Diskussion überwiegend als sachorientiert, als wertschätzend und respektvoll. Und unsere Teilnahme an manchen Erörterungsterminen, zum Beispiel von TENET, als Vorhabenträger zum Beispiel, der einte die Verwaltung und die Bürgerinitiative in dem Bemühen, für die Stadt Göttingen die bestmögliche Lösung zu finden. Und die haben wir auch gefunden. Wir konnten tatsächlich in Gesprächen und im Darstellen der Konfliktbereiche manche Änderungen erwirken, zum Segen der Bevölkerung, aber auch der Natur natürlich. Das hat sich seit 2021 geändert aus unserer Sicht. In die Diskussion mit Verwaltung und Lokalpolitik fanden mehr und mehr parteipolitische Grundsatzdebatten Eingang, die aus unserer Meinung, aus unserer Sicht mit der lokalen Problematik hier in Göttingen vor Ort nichts zu tun haben. Mit Betroffenheit müssen wir feststellen, dass teilweise keinerlei Bereitschaft mehr vorhanden ist, sachlich über manche Themen zu diskutieren. Unsere Kritik an den Plänen der Verwaltung zum Umgang mit den gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen führte beispielsweise dazu, uns und unseren Verein und damit auch unsere Mitglieder als Klimaleugner oder Atomkraftlobbyisten zu bezeichnen. Nichts davon, aber auch wirklich gar nichts trifft zu.
Eine größere Nachfrage habe ich an der Stelle. Also ich muss aus reinen Fairnessgründen sagen, ich kann jetzt nicht kontrollieren, ob irgendwas geflogen ist an Äußerungen. Ich lasse das jetzt so stehen. Ich glaube Ihnen, die Leute, die eventuell angesprochen werden, dürfen sich angesprochen fühlen. Dann haben Sie noch einen Punkt gebracht. Da wollte ich noch gern was zu sagen, weil ich weiß nicht, ob es da Unterschiede gibt zwischen der normalen Bürgerschaft oder der journalistischen Ebene. Aber Sie haben zum Beispiel gesagt, dass wenn ein Ortsrat Anträge stellt an die Stadt oder Fragen an die Stadt macht, dass da teilweise nichts zurückkommt. Also aus journalistischer Sicht gibt es da eine Antwortpflicht tatsächlich, also die müssen beantwortet werden. Ich weiß nicht, ob für die allgemeine Bürgerschaft das Gleiche gilt oder für den allgemeinen Bürger, ob es da rechtlich Unterschiede gibt. Also ich hatte persönlich da mit der Stadt Göttingen kein Problem. Ich habe da mit anderen Städten und Kommunen vielleicht mal Hack gehabt, aber mit der Stadt Göttingen jetzt nicht. Ich wollte das nur noch mal so als Perspektive reinbringen und komme jetzt noch mal direkt zum Rat und der jetzigen Kommunikationssituation zu sprechen. Da haben Sie gesagt, eine starke Betroffenheit und, ich sag mal so, ein Diskussionsstau oder so eine Diskussionsabneigung, nenne ich es jetzt mal, die hat sich breit gemacht. Haben Sie da so vielleicht Kipppunkte erlebt oder können das an Ereignissen festmachen, wo das umgeschwungen ist oder wo man sagen kann, ab diesem Punkt haben wir nicht mehr eine Sprache gesprochen oder konnten einfach nicht mehr so gut miteinander? Kann man das irgendwo fixieren vielleicht?
Um auf Ihre Fragen einzugehen, Herr Mader, auch wir können als Bürgerinitiative nicht direkt einen Antrag an die Stadt Göttingen stellen, sondern wenn wir ein Anliegen haben, wenden wir uns an den Ortsrat. Dann ist eine bestimmte Zeitvorgabe einzuhalten. Also das muss mindestens 4 Wochen vor dem nächsten Ortsrat muss dieser Antrag eingegangen sein. Den können Sie jetzt an den Ortsrat allgemein richten oder Sie können an eine Fraktion, die dort vertreten ist, diesen Antrag reichen und dann hoffen, dass der dann aufgegriffen wird und dort behandelt wird. Der Ortsrat selber stellt dann Anfragen an die Stadt. Ja, die müssen beantwortet werden, aber es ist nicht gesagt, in welcher Zeit. Also ich bin nicht in jeder Ortsratssitzung, aber in ziemlich vielen. Und ich kann Ihnen nur sagen, dass manche Anliegen, nehmen wir jetzt mal was ganz Aktuelles. Also vor 4 Jahren hatten wir als Bürgerinitiative damals angeregt, auch eine Beschilderung bei uns zu bekommen für das Landschaftsschutzgebiet. Das ist in anderen Teilen von Göttingen bereits der Fall und wir haben das auch im Harz oder sonst wo gesehen, dass also Flächen, die im Landschaftsschutzgebiet liegen, entsprechend gekennzeichnet sind. Auch für diejenigen, die dort spazieren gehen, dass sie sich vernünftig dort benehmen sollen. Den Antrag haben wir also 2022 gestellt. Der Ortsrat hat dann einstimmig befürwortet, hat auch den Antrag gestellt und dann passierte nichts. Wir haben dann zwischendurch immer wieder nachgefragt, auch der Ortsrat hat nachgefragt, es passierte nichts. Und oh Wunder, jetzt vor 4 Wochen so ungefähr, haben wir Schilder gesehen in unseren Ortsteilen, zu unserer großen Freude, dass die jetzt gekennzeichnet sind mit Landschaftsschutzgebieten. Und dann habe ich bei der Stadt nachgefragt und haben gesagt, ja, haben wir aufgestellt und es kommen noch mehr im Laufe der nächsten Monate. Und habe ich mich gefreut und habe gesagt, vielen Dank dafür, da freuen wir uns sehr. Das ist jetzt so ein aktuelles Beispiel. Ansonsten Ihre Frage, wann war der Kipppunkt? Ich hatte es ja schon eben genannt. Also mein Eindruck ist, das war mit der letzten Kommunalwahl 2021. Da hat sich einfach die Zusammensetzung des Stadtrates und auch der verschiedenen Gremien doch massiv geändert. Die ganze Gesellschaft hat sich durch diese Corona-Situation, durch diese Pandemie und auch durch die ganzen übrigen von mir schon aufgezählten Großereignisse, hat, glaube ich, die Bürgerinnen und Bürger massiv verunsichert. Dazu kommt auch diese gesamte Sicherheitslage insgesamt für uns alle. Damit wird der Fokus anders. Ich glaube, in dem Moment, wenn Angst und Unsicherheit zunehmen, wird der Ton auch schärfer oft in der Gesellschaft. Das erleben ja nicht nur wir, sondern Sie müssen ja nur mal irgendwelche Debatten im Bundestag oder so verfolgen, dann sehen Sie das auch. Und auch die Parteienlandschaft hat sich geändert. Das kommt auch mit dazu. Also auf Bundesebene. Hier bei uns in Göttingen ist es bislang nicht der Fall, aber wer weiß, was passiert.
Danke für die Beantwortung der Nachfrage. Würde ich sagen, gehen wir nochmal in so einen kleinen thematischen Schwenk. Sie haben mir jetzt schon erzählt, Sie sind ja 14 Jahre im Thema Windkraft drin. Wie blicken Sie auch vor dem Beschluss jetzt, dass ja der Teilflächenwindenergieplan jetzt vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Landesbehörde, wie der umgesetzt wird? Wie wollen Sie da weiter sich einbringen und gegebenenfalls auch Gegenrede nochmal starten?
Ja, zunächst mal noch einen kleinen Move zum vorletzten Themenblock, der aber sehr gut zu dieser Frage auch passt. Es ging uns zu jedem Zeitpunkt in unserem Tun immer und ausschließlich darum, Natur und Landschaft in unseren Ortsteilen, in unseren drei Ortsteilen, Großellershausen, Hettjershausen und Knutbüren, zu schonen. Dafür zu sorgen, dass mit Arten- und Umweltschutz vernünftig umgegangen wird und Hinweise dazu zu kommunizieren, weil wir manches Mal das Gefühl hatten, dass in der öffentlichen und kommunalpolitischen Wahrnehmung das Stadtgebiet, gibt ja auch so einen Spruch dazu, entweder an der Bahnlinie oder spätestens an der Autobahn endet. Das heißt, das westliche Stadtgebiet ist nicht im Fokus aller. Und das war immer unser Bestreben in den letzten 13,5 Jahren, eben für den Schutz und den Erhalt dieser sensiblen Räume im westlichen Stadtgebiet uns einzusetzen. Wir haben im Gegensatz zum Göttinger Osten kein Waldgebiet, das unter Naturschutz steht, sondern wir haben eine private Waldfläche, wir haben private landwirtschaftliche Flächen, aber wir haben auch sensible Schutzgüter. Wir haben den Landschaftsschutz, das Landschaftsschutzgebiet Leinetal als Besonderheit. Wir haben Ruhegebiete, wir haben Wasserschutzgebiete, wir haben Themen wie Artenschutz und Biodiversität und wir haben natürlich auch den Bevölkerungsschutz. Und all das sind Themen, für die wir uns in den letzten 13,5 Jahren eingesetzt haben und dies auch weiterhin tun werden.
Da habe ich direkt mal eine Nachfrage, weil Sie so den westlichen Bereich von Göttingen, den ich nenne es mal Göttinger Westen, jetzt einfach angesprochen haben. Es ist ja so, dass in der Juni-Sitzung, dann nach der Sitzungsunterbrechung, die es ja thematisch für die Abstimmung noch gab, der Beschlusspassus, die Beschlussvorlage ergänzt wurde darüber, dass man mit den westlichen Stadtteilen oder ich nenne es jetzt einfach im Göttinger Westen nochmal dezidierter ins Gespräch gehen muss und das auch suchen soll und da nochmal ein bisschen kommunikativen Rahmen setzen möchte von Seiten der Stadt aus. Begrüßen Sie das als Initiative oder ist das so, wo Sie sagen, da haben wir jetzt keine Erwartung mehr dran?
Herr Mader, das ist nochmal ein guter Hinweis. Also ich war ja bei dieser Stadtratssitzung bis ganz zum Schluss anwesend gewesen. Dieser Antrag wurde ja von Frau Wiethaupt von der SPD gestellt. Er wurde aber abgelehnt. Er wurde nicht aufgenommen. Also dieser Antrag wurde abgelehnt vom Plenum. Und dann wurde der Teilflächennutzungsplan Windenergie beschlossen in seiner vorliegenden Form. Anders wäre das auch gar nicht gegangen, sonst hätte der Beschluss nicht gefällt werden können, weil wenn dem Antrag von Frau Wiethaupt nachgegeben worden wäre, hätte das ja nochmal neu formuliert werden müssen, eingearbeitet werden müssen und hätte in dieser Sitzung nicht beschlossen werden können. Aber der Ansatz, den kann ich nur voll und ganz unterstützen. Es wäre aus meiner Sicht sinnvoll, tatsächlich mit den Ortsteilen und den Ortsräten sich nochmal zusammenzusetzen und deren Ansichten zu hören. Ob das passiert, weiß ich nicht. Und ob da nochmal ein Umdenken stattfindet, weiß ich auch nicht. Es ist, wie es ist. Wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes. Wenn etwas gesetzlich beschlossen ist, dann ist es beschlossen. Dann kann man nur mit den legalen Möglichkeiten dagegen vorgehen. Ob man das tut und wie man das tut, wird dann abzuwarten sein. Aber ich sehe im Moment einfach aufgrund dessen, wie ich die Abläufe hier in der Stadt Göttingen erlebt habe, wenig Chance, dass da etwas passiert.
Jetzt gab es im Juni ja die Ratsentscheidung, erst relativ kürzlich kann man sagen, dass der Flächenplan steht, die Flächen sind ausgewiesen. In dem Beschluss, der dann diskutiert wurde im Rat und auf den man sich geeinigt hat, ist eine Passage, nenne ich das mal, enthalten, wo der Rat anerkennt oder die Stadt Göttingen, die Verwaltung, dass es eine besondere Belastung im Bereich des Göttinger Westens und der Westdörfer gibt und da ist so eine Art Absichtserklärung, möchte man zukünftig gucken, ob man da finanziell mit Ausgleichszahlungen oder mit anderen, ich sag mal, Maßnahmen, Mitteln, Wege findet, das irgendwie abzugelten. Wie bewerten Sie den Beschluss vor dem Hintergrund auch Ihrer Initiative?
Zunächst einmal ist es ein Novum, dass die deutliche Überbelastung des Göttinger Westens anerkannt wurde, und zwar über alle Fraktionen hinweg, weil in der Vergangenheit oftmals betont wurde, dass es sich bei den ganzen Infrastrukturmaßnahmen wie den Höchstleistungsstromtrassen Walle-Meckler und Südlink um gar keine Belastung handelt und auch eine Flächen-PV-Anlage, wie sie mal angedacht war, eher einen ökologischen Mehrwert bedeuten könnte, indem dann an der Stelle auch landwirtschaftliche Flächen nicht mehr bewirtschaftet werden, sondern als Grünbrache liegen gelassen wurden. Insofern kann man das durchaus als positiv bewerten, aber damit hat es sich in unseren Augen auch schon, denn sowohl Ausgleich als auch Entschädigung ist an der Stelle in unseren Augen die völlig falsche Begrifflichkeit. Denn worum es uns geht, um die Schutzgüter und die sensiblen Räume, ich wiederhole es gerne nochmal, wie Landschaftsschutzgebiet Leinetal, wie Ruhegebiete, wie Wasserschutzgebiet 3, wie Artenschutz und Biodiversität und nicht zuletzt auch der Schutz der Anwohner in den betroffenen Ortsteilen. Das ist ja nichts, was man mit Geld entschädigen könnte. Es geht hier nicht um einen wirtschaftlichen Ausfall, den man ausgleicht, indem man Entschädigungsleistungen in Geld tätigt, sondern es geht um Schutzgüter, die einfach geschützt werden müssen, indem man ihren Lebensraum in Ruhe lässt, schont oder geringstmöglich beeinträchtigt. Und da ist für uns so etwas wie Ausgleichszahlungen, Entschädigungen völlig indiskutabel, denn das sind überhaupt nicht die Punkte, um die es uns geht. Uns geht es um einen ernsthaften Naturschutz und um einen respektvollen Umgang mit unserer natürlichen Umgebung und mit unseren Lebensgrundlagen. Und das kann man nicht mit Geld ausgleichen oder entschädigen.
Also ich versuche es mal auf so einen griffigen Nenner zu bekommen. Eine mögliche Akzeptanzabgabe würde bei Ihnen für keine Akzeptanz sorgen, wenn ich das so richtig verstehe.
Genau, das ist richtig.
Jetzt ist es ja beschlossen und der Prozess, der soll weitergehen, soll nochmal Diskussionsveranstaltungen geben, soll nochmal Gespräche geben. Höchstwahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, auch mit Ihrer Bürgerinitiative. Wie gehen Sie so in die Gespräche, mit welchen Erwartungen? Was denken Sie, kann da jetzt bei dem Stand überhaupt noch möglich sein?
Wir sehen nicht den Punkt, was weitere Gespräche mit der Stadt jetzt noch bringen sollen. Denn unsere Punkte haben wir an sämtlichen uns möglichen Stellen eingebracht, über Einwandschreiben, über Wortbeiträge in den ganzen Ausschüssen, nicht zuletzt auch im Rat, in der Bürgerfragestunde, über gezielte Fragen, die wir gestellt haben, uns nur teilweise beantwortet wurden. Letztendlich hat das auf unsere Flächen im Göttinger Westen gar keinen Einfluss gehabt. Insofern wissen wir jetzt nicht, mit der Entscheidung, die Flächen so wie sie sind festzustellen, dem sogenannten Feststellungsbeschluss, wie er im Rat getroffen wurde, was es noch für einen Gesprächsbedarf geben sollte, denn für uns erschließt sich der Spielraum nicht. Mit dem Feststellungsbeschluss wurden jetzt Fakten geschaffen. Der Plan geht jetzt an die nächsthöhere Genehmigungsbehörde, wird dort geprüft. Und nun bleibt es abzuwarten, ob der Genehmigungsbehörde die Diskrepanzen, die wir immer wieder auch genannt haben, auch auffallen. Das könnte bedeuten, dass dann der Plan auch insbesondere die Flächenausweisung nochmal angepasst werden müsste. Aber worüber wir uns jetzt mit der Verwaltung oder auch den Fraktionen noch austauschen sollen, ist uns nicht ganz klar. Denn die Punkte, die wir eingebracht haben und die uns wichtig sind, die kann man jetzt nicht mehr nachbessern. Und über Geld wollen und brauchen wir auch nicht reden. Denn das war niemals unser Thema. Im Gegenteil, das haben wir immer sehr bedauert, dass es eben tatsächlich dieses Thema erneuerbare Energien so sehr monetär besetzt ist. Es ist ein großer finanzieller Anreiz für die Flächenbesitzer, weil die sehr, sehr hohe Pachtzahlungen aus Sicht gestellt bekommen von den Vorhabenträgern. Die Akzeptanzabgabe geht in die ähnliche Richtung. Das heißt, man versucht mit attraktiven sogenannten Mehrwertangeboten wie unter Umständen Mehrzweckhallen oder andere Angebote an die Ortsteile, die Akzeptanz zu erhöhen. Bei uns geht es um klassischen Naturschutz. Und dieser klassische Naturschutz ist in unseren Augen im Planprozess nicht ausreichend abgearbeitet worden. Und insofern sehen wir nicht den Gesprächsbedarf von unserer Seite. Selbstverständlich würden wir immer Angebote insofern abklopfen, dass wir fragen, was sollten Gesprächsinhalte sein? Aber über Geld werden wir mit Sicherheit nicht reden.
Jetzt haben Sie nochmal den Naturschutz als Beispiel hervorgehoben. Der war ja auch bei der Ratsentscheidung mit das Thema, wieso die CDU am Ende gesagt hat, wir machen jetzt mal weder Zustimmung noch Ablehnung, sondern wir enthalten uns. Glauben Sie oder halten Sie es für realistisch, dass der auch bei der Genehmigungsbehörde so ein großes Thema sein könnte, dass die nochmal, ich sag mal vorsichtig, ins Grübeln kommen?
Naja, das ist natürlich unsere große Hoffnung und letztendlich ist es auch etwas, wovon wir stark ausgehen. Denn hier geht es ja nicht um Glauben oder um Meinung oder um Abwägen von, was möchten wir nicht, sondern es geht hier um Gesetze. Es gibt den klassischen Naturschutz, der seinen gesetzlichen Niederschlag im Bundesnaturschutzgesetz findet. Und dort ist ja ganz klar der Artenschutz auch geregelt. Und wir hoffen einfach, dass die Behörde genau drauf schaut, inwieweit die gesetzlichen Vorgaben auch konsequent abgearbeitet wurden. Wir sehen da durchaus Lücken. Wir warten den Beschluss, die Entscheidung der Genehmigungsbehörde ab. Und je nachdem, wie dieses Ergebnis aussieht, werden wir dann entweder abwarten, wie die Stadt bzw. die Verwaltung nacharbeiten muss, den Plan nacharbeiten muss, Flächen vielleicht verändern, verkleinern, verschieben, vielleicht nochmal Nachkartierungen in Auftrag geben muss. Oder, wenn das nicht der Fall ist, dass wir uns auch eine juristische Prüfung von anderer Stelle vorbehalten.
Jetzt haben Sie ja speziell nochmal erwähnt, dass Sie da über den Naturschutz auch größere mögliche rechtliche Bedenken sehen. Welches Bedenken ist das größte? Über welchen Bereich sprechen wir da? Ich habe mich erinnert, im Gespräch ist schon mal der Rotmilan angeklungen. Ist das er oder gibt es da noch ein anderes Tier oder einen anderen Bereich, den Sie als schwierig verstehen oder als schwierig einschätzen?
Ich würde das ganz gerne nochmal in zwei, drei Aspekte untergliedern. Zu Ihrer Frage des Artenschutzes mit dem Rotmilan ist es tatsächlich so, dass wir ja hier Beschleunigungsgebiete ausgewiesen haben. Beschleunigungsgebiete bedeutet, das hatten wir ja auch schon im etwas früheren Gesprächsverlauf erwähnt, dass wir praktisch Baurecht schaffen, dass wir also viele Prüfaspekte in den Planungsprozess der Verwaltung vorziehen, damit dann die Errichtung der Anlagen schneller geht, deshalb der Name Beschleunigung. Das heißt, jede einzelne Anlage muss dann nicht mehr so tief geprüft werden, was Artenschutz und alle anderen Belange angeht, sondern das wird im Planungsprozess einmal in Gänze abgeprüft und nur noch besonders detaillierte Hinweise, die dann einzelne Anlagen betreffen, müssen dann nochmal nachgeprüft werden. Das bedeutet aber auch, dass der Artenschutz in diesem Planungsverfahren tiefer abgeprüft werden muss. Und da reicht nach unserer Überzeugung und nach dem, wie wir auch das Gesetz verstehen, nicht nur das Bundesnaturschutzgesetz, sondern tatsächlich natürlich auch die Gesetze, die den beschleunigten Ausbau der Windenergie an Land betreffen, dass dieser Artenschutz breiter abgeprüft werden muss. Wir haben ja hier tatsächlich letztendlich nur ein KORAX-Gutachten, ein Gutachten der Stadt vorliegen, was das Büro KORAX ausgeführt hat. Und da wurden nur einige wenige Arten betrachtet. Da ging es um den Rotmilan, da ging es um den Mäusebussard. Nach unserer juristischen Auffassung, die wir nicht uns aus den Fingern gesogen haben, sondern die wir tatsächlich natürlich auch von einem einschlägigen Juristen bestätigt bekommen haben, hätte der Artenschutz viel breitflächiger abgeprüft werden müssen. Es geht dort um Fledermäuse, es geht dort auch um sogenannte Offenlandarten. Das heißt, es geht auch um den Waldrand. Also es geht dort um Arten wie Feldlerchen. Es geht dort auch tatsächlich nicht nur um Vögel oder Kleinsäuger wie Fledermäuse, sondern es geht auch um Tiere, die auf dem Boden leben. Das hat alles nicht stattgefunden. Das heißt, nach unserer festen Überzeugung ist der Artenschutz nicht tief genug abgeprüft worden, Punkt 1. Das zweite, das Thema Ruhrgebiete. Es gibt eine FFH-Richtlinie, wonach ja alle Kommunen aufgefordert wurden, eine sogenannte Lärmschutzkartierung zu machen. Und das hatten wir ja auch schon früher im Gespräch. Und es ist jetzt beim beschleunigten Ausbau der Windenergie gesetzlich nicht ausgeschlossen, in Ruhrgebieten Windenergieanlagen zu errichten. Aber wir haben bei uns oben im Westen die Ausweisung von ruhigen Gebieten. Und auch dort gibt es eine Zonierung. Also genau wie im Wasserschutz gibt es Zone 1, 2 und 3. Und unter Umständen nach besonderer Prüfung kann man auch in diesen Zonen Windenergieanlagen errichten, aber es muss halt geprüft werden. Und auch diese Prüfung hat nicht stattgefunden. Das heißt, es gab keine Abwägung, dass man sich das angeschaut hat und gesagt hat, jawohl, wir sind uns dessen durchaus bewusst und aus den und den Gründen folgen wir dem Ganzen aber nicht, beziehungsweise gehen wir in die Zone 3 rein, wie auch immer. Aber das hat an der Stelle nicht stattgefunden. Und das ist unserer festen Überzeugung auch ein Defizit, was stattgefunden hat. Und so gibt es noch andere Dinge, die entweder nicht abgewogen wurden, also nicht detailliert genug abgeprüft wurden, oder aber die gar nicht berücksichtigt wurden, was für uns ganz klare Schwachstellen sind, ganz klare Defizite sind und ganz klar auch Ansatzpunkte, um dann nochmal an anderer Stelle juristisch drauf schauen zu lassen.
Das war ein Interviewausschnitt von Nico Marder mit der Bürgerinitiative Gegenwind über die Ausweisung von Windkraftflächen in Göttingen.